über Übersetzen.
Hablar sobre la traducción.
Herzlich willkommen zu Überübersetzen. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute in der Schweiz sind, nämlich in Lausanne. Und ich möchte mich an erster Stelle mal bei Pro Helvetia bedanken, dass sie diese Folge gefördert und möglich gemacht haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Und freue mich besonders, dass ich heute mit Professor Irene Weber-Henking sprechen darf. Sie ist Professorin für Übersetzungswissenschaft an der Universität Lausanne, Leiterin des Centre de Traduction Littéraire de Lausanne und Präsidentin des Prix Lémanique de la Traduction, Autorin, Herausgeberin von zahllosen Publikationen zur Geschichte des Übersetzens in der Schweiz und Übersetzungstheorien ganz allgemein, Leiterin des Masterprogramms Literarisches Übersetzen an der Universität Lausanne und seit 2010 Gründerin und Leiterin des Spezialprogramms für Literarisches Übersetzen auf der Masterstufe mit den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Russisch, Hindi, Urdu, Latein und Altgriechisch. Verantwortliche Herausgeberin von verschiedenen Publikationsreihen, wie zum Beispiel Cahiers du CTL, Poésie bilingue, Prix Lémanique de la Traduction und Autorin von zahlreichen Publikationen auf den Gebieten der Geschichte der Übersetzung. Sie ist außerdem Leiterin der Forschungsgruppe Exiltrans in Lausanne und verantwortlich für interne und nationale Treffen. Und von Exiltrans haben wir schon einiges von Larissa Schippel gehört. Und ich freue mich, dass wir heute etwas aus der Schweizer Perspektive hören. Ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Autorin, Übertitlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Bonjour und grüezi miteinander.
Bonjour. Ja, Sie sind Professorin für Übersetzungswissenschaft an der Universität Lausanne, deutschsprachig nehme ich an, im deutschsprachigen Bereich, und Leiterin des Centre de Traduction Littéraire de Lausanne. Jetzt vielleicht fangen wir einfach mal ganz einfach an. Was ist das Centre de Traduction Littéraire?
Das Centre de Traduction Littéraire de Lausanne ist ein Institut, das ist an der Universität angesiedelt, aber wir haben zwei Standbeine. Eins hier an der Universität Lausanne, das andere aber in der Stadt. Das gibt uns einen vielleicht einen hybriden Status, ist aber relativ angenehm für uns, weil wir haben eigentlich von Anfang an sind unsere Aufgabengebiete einerseits auf die Akademie gerichtet, Universität, Wissenschaft, Ausbildung, Forschung, alles was dazugehört. Und auf der anderen Seite geht es in Richtung Vermittlung von Übersetzungen, von Biografien von Übersetzerinnen, die ganze Übersetzungsarbeit einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das heißt, wir haben wirklich diese doppelte Ausrichtung in unserem Aufgabenbereich eingeschrieben von Anfang an.
Ah, so genau wie unser Podcast eigentlich, eine Brücke zwischen Praxis und Theorie.
Genau.
Das, weil wir sind nämlich hier in Lausanne, sind wir in der Campus-Universität, sehr schön im Grün, so ein bisschen weg von der Stadt. Und in der Stadt, wo sind Sie da? Da gibt's dann...
Wir haben keine, wir haben eine doppelte Unterstützung, aber nicht in zwei Orte, wo wir uns bewegen. Also da, wo wir jetzt, wir zwei hier sitzen, das ist eigentlich das Centre de Traduction Littéraire. Das ist ein Büro. Und mehr gibt es nicht. Wir sind auch nicht sehr zahlreich. Wir machen das zusammen, mache ich das mit einer professionellen Übersetzerin, Gemi Lücher, die aus dem Deutschen ins Französische übersetzt und die hier eine Stelle hat, 50%, insbesondere für diese, all diese Projekte im Bereich der Vermittlung.
Mhm. Und was sind das für Vermittlungsprogramme?
Das sind Programme, wir haben ein ganzes Programm, das sich eben an eine größere Öffentlichkeit richtet. Das sind Lesungen, Teilnahmen an Kongressen, an Festivals, Literaturfestivals. Jetzt gerade das letzte Wochenende war in Fribourg ein Festival, das heißt Dextur. Und dort haben wir zwei Veranstaltungen mitorganisiert. Die eine mit einer jungen frankophonen Übersetzerin, die einen Roman aus den 50er Jahren übersetzt hat von einer lesbischen Autorin. Das war ja eigentlich ein Outcoming, ihre Lebensgeschichte. Mhm. Und diese junge Übersetzerin hat diesen Roman ins Französische übersetzt, eine Arbeit, die natürlich auch einen soziohistorischen Wert hat. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es eine junge, auch frankophone Übersetzerin, die aus dem Deutschen übersetzt, die bei uns das Spezialprogramm Literarisches Übersetzen durchgeführt hat. Und diese beiden Frauen, jungen Frauen, haben ihre nicht ersten, also für fast ersten Übersetzungen dort vortragen können.
Und möchte man da vor allen Dingen Übersetzerinnen erreichen oder möchte man auch das normale Volk erreichen? Das frag mich das immer in dieser Vermittlungsarbeit, weil das ist bei diesem Podcast nämlich auch, wer hört uns eigentlich zu? Sind wir unter uns? Oder weil eigentlich ist es ja total interessant, den Leuten zu erklären, gerade heutzutage mit der KI, was Übersetzen ist.
Also ich glaube nicht, dass... Also wir versuchen ganz bewusst eben nicht nur unter uns zu bleiben. Mhm. Ich glaube, das, was wir unter uns machen, das sind so Fachtagungen und ja, dort laden die mehr die Übersetzer ein. Wir haben jetzt im April haben wir den französischen Übersetzer von Mein Kampf von Hitler hier eingeladen. Ja.
Oh, das ist aber spannend. Ja. Der arme Mann.
Ja, er hat gelitten. Er hat wirklich jahrelang, es war eine unglaublich lange Arbeit und sehr schwierig und er hat dann auch mehrere Texte zu seiner Arbeit geschrieben. Laden wir ihn ein, wo er wirklich darüber berichtet, einem Fachpublikum davon erzählt, worin seine Aufgabe bestand, war, wie er gearbeitet hat und all das.
Ja.
Da glaube ich, da richtet man sich wirklich an ein kleineres Publikum, wobei dieser Text gerade wahrscheinlich auch andere Leute anzieht. Auf der anderen Seite glaube ich eben, sind diese Vermittlungsarbeiten, die wir machen, die richten sich wirklich an ein größeres Publikum. Aber dort ist es ganz klar, dass wir immer Partner suchen, die bereits ein Netzwerk haben, wo wir da reinkommen, wo wir eine Veranstaltung übernehmen im Rahmen von einer größeren Veranstaltung, mhm, und wo wir ein bisschen darauf zählen, da sind schon Leute da.
Ja.
Die sind vielleicht für einen Autor gekommen, für ein Werk in der Originalsprache gekommen, aber denen kann man dann so auf dem, by the way, kann man denen mal zeigen, ja, worin besteht denn eigentlich die Arbeit eines Übersetzers? Und das funktioniert meist sehr gut so.
Aha. Wird es angenommen?
Also
ja. Und wie ist das mit der Wertschätzung? Also, weil das ist ja immer das Problem. Also
Wertschätzung der Übersetzer?
Ja.
Das hat sich enorm verändert. Ich meine, als ich vor 25 Jahren angefangen habe, da kann ich mich noch an die erste Lesung erinnern, die ich gemacht habe mit Mrożek, einem jetzt verstorbenen polnischen Autor und seinem französischen Übersetzer in der polnischen Botschaft in Genf. Das war aber eine öffentliche Veranstaltung. Der Übersetzer wollte zuerst nicht kommen, als ich ihn dann doch davon überzeugt hatte, ja doch, Sie müssen kommen, es geht ja um Ihren Text, um Ihre Übersetzung. Er würde nicht auf die Bühne gehen, das solle bitte ein Schauspieler lesen. Am Schluss stand er dann doch auch auf der Bühne. Mhm. Aber das war dann wirklich so eine ganze Persuasionsarbeit, doch zu zeigen, doch der Übersetzer, der einen Text geschrieben hat, der kommt auf die Bühne, weil es geht ja um den Text.
Ja.
Und das ist mittlerweile überhaupt nicht mehr der Fall, das ist eher das Gegenteil. Also wenn sich jemals ein Festivalorganisator noch dazu hinreißen lässt, eine Übersetzung von einer Schauspielerin vorzulesen und die Übersetzerin sitzt in der ersten Reihe, dann wird da schon mal aufgeschrien von Seiten der Übersetzer, dass das wohl ja schon der Hammer ist. Also dass die Leute, da, die, ich bin ja da für meinen Text.
Ja. Obwohl, da habe ich so eine ganz einzelne Position, eine ganz unangenehme. Ich mag das ja sehr gern, wenn Schauspielerinnen die Texte lesen, manchmal. Ich finde, das sind so wie ein bisschen auch zwei Berufe für das. Jede Übersetzerin muss ja jetzt lesen. Manchmal könnte man auch einen Schauspieler ranlassen, aber das ist nur meine einzelne Meinung.
Ja, also ich glaube, das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Ich meine, man kann auch sagen, es gibt ja auch Autoren, die sehr schlecht lesen. Mhm. Aber zugleich ist man als Leserin, vergibt man jedem Autor einen Sprachfehler,
stimmt,
das Lispeln, der kurze Atem, das Stocken, das Stolpern, das wird einem Autor immer vergeben. Und das gehört dazu. Und man, da ist man noch nicht ganz so weit bei den Übersetzerinnen, dass man einfach davon ausgeht, die haben genauso den Text geschrieben wie der Originalautor mit einem bestimmten Atem, mit einer bestimmten Körperlichkeit, mit einer Zugehensweise. Und die hört man dann auch, wenn eine Übersetzerin den Text vorliest. Das gehört dazu.
Ja, schön. Sie haben mich überzeugt.
Hoffentlich.
Klar, stimmt. Das ist sozusagen das Gleiche wie ein Autor. Man tritt in Erscheinung und liest sein Werk. Ist ja auch oft schön, stimmt. Und wie ist das hier mit dem Centre Littéraire? Wie viele Studierende haben Sie denn?
Wir haben im Centre de Traduction Littéraire eigentlich keine Studenten. Nein, weil die Studierenden studieren Germanistik, Anglistik, Romanistik, was auch immer. Und können in diesen verschiedenen Fächern, haben sie ab und zu und immer mehr die Möglichkeit, literarisches Übersetzen, theoretisch, Geschichte, eine komparatistische Arbeit zu schreiben. In der Germanistik haben wir einen Sonderfall. Wir sind zwei Professorinnen, die dieses Fach innerhalb der Germanistik unterrichten. Und das neben der NDL, der Medievistik und der Linguistik. Da gibt es einfach einen vierten Fachbereich, Übersetzungswissenschaft.
Also, Übersetzungswissenschaft, also genau. Nicht literarische Übersetzung, sondern Übersetzungswissenschaft.
Übersetzungswissenschaft, das literarische Übersetzen, das ist ein Spezialprogramm, das die Studierenden wählen können, alle Studierenden hier an der Faculté des Lettres, mit einer oder zwei Sprachen, die hier eingeschrieben sind, und das ist zusätzlich zu einem normalen Master.
Ah, okay. Also man macht Master und man kann sozusagen eine Zusatzqualifikation.
Genau.
Wie einen zweiten Master. Und wie funktioniert das? Weil ich habe jetzt gerade das so ausführlich vorgelesen mit den Sprachen, weil ich das sehr interessant finde, Hindi, Urdu. Wie arbeiten Sie mit den Sprachen? Weil dann sind doch nicht viele Studierende mit den gleichen Sprachen da, oder hat jeder eine andere Sprachkombination? Oder?
Es hat jeder Studierende hat sein eigenes Projekt und seinen eigenen Studiengang sozusagen. Und ich betreue jeden Einzelnen, was relativ zeitaufwendig ist.
Hört sich aber schön an.
Aber es kann jeder Student kann kommen mit seinem eigenen Projekt, und wir suchen ihm dann einen Weg durch das Angebot, das wir haben. Das ist nicht sehr groß, dieses Angebot. Wir suchen bei den verschiedenen Kollegen aus den verschiedenen Sprachen und Literaturen jeweils 1-2 Kurse pro Jahr, die etwas zu tun haben mit der Übersetzung. Dann gibt es einen obligatorischen Einführungskurs Theorie, eher theoretisch ausgerichtet, und den führen wir mehrsprachig mit einer Kollegin zusammen aus der Anglistik, und da haben wir meistens Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Das sind so die Sprachen, die wir mehr oder weniger aktiv bespielen können, wo wir ein Thema bearbeiten mit Texten, theoretischen Texten, die aus diesen verschiedenen Sprachbereichen kommen, mit Beispielen. Und dann ist der große Teil dieses Spezialprogramms ist eine Übersetzung, eine literarische Übersetzung, die aber in einem Mentoratssystem gemacht wird. Der Student, die Studentin sucht sich einen Text aus irgendeiner literarischen Gattung. Das kann vom Comics bis zur ganz klassischen Lyrik gehen. Sprachenpaare eben aus diesem Pool im Prinzip. Wir haben aber auch schon jemanden gehabt, das war eine junge, sehr engagierte chinesische Studentin, und die wollte absolut Dürrenmatt übersetzen. Und dann habe ich halt gefunden, ja gut, also man kann ja niemandem etwas verbieten. Und dann haben wir auch eine Übersetzerin gesucht aus dem Deutschen ins Chinesische, obwohl wir eigentlich kein Chinesisch haben. Aber sind alle Sprachkombinationen sind möglich? Also wenn man jetzt wirklich alles hin und zurück, also alle Sprachen, alle diese 10 Sprachen können Ausgangssprache und Zielsprache sein, im Prinzip. Zielsprache sollte ja immer Native Speaker sein, das geht bei Altgriechisch und Latein schon mal nicht. Das ist, haben ja schon ein paar weniger. Und dann suchen wir immer in... Der Student, die Studentin kommt mit einem Projekt, und wir suchen für dieses Projekt, für das Sprachenpaar, für diese Textgattung einen Übersetzer, eine professionelle Übersetzerin, die dazu passt. Und machen dann Verträge für ein einzelnes Projekt. Also es ist wirklich eine ganz individuelle Geschichte.
Und diese professionellen Übersetzerinnen, die es sind Schweizerinnen, die schon lange tätig sind, oder?
Nein, da arbeiten wir mit Leuten aus ganz Europa.
Oh gut, weil es ja auch die Muttersprache ist und so.
Ja.
Gut, aber jetzt natürlich interessant, Altgriechisch und Latein. Wieso bieten Sie denn Übersetzungen aus dem Altgriechischen und Lateinischen heute an?
Also ich glaube, das drängt sich gerade in den Sprachen eigentlich auf, weil die sind jetzt, also einerseits Altgriechisch, da werden die ganzen Theatertexte aus dem Altgriechischen werden heute wieder neu auf die Bühne gebracht. Mhm. Und da braucht es einfach neue Übersetzungen. Latein hat sich auch ein bisschen geändert in dem Sinne, dass man jetzt von dieser sehr altphilologischen Herangehensweise an diese Texte sich ein bisschen distanziert hat und versucht, die ästhetische Schönheit dieser Texte eigentlich sichtbar zu machen. Also nicht mehr nur eine Übersetzung, die Wort für Wort den Ausgangstext wiederholt, möglichst in einer zweisprachigen Ausgabe mit ein Drittel Text und zwei Drittel Fußnoten oder Kommentar und so weiter, wo man eigentlich die Lust am Lesen wirklich verliert. Ja. Jetzt ist immer mehr die Tendenz, geht dahin, dieses ganze Kulturgut und literarische Gut und das wirklich sichtbar zu machen in seiner ganzen ästhetischen Breite und auch zu zeigen, was für Figuren, was für Spiele hier wirklich sichtbar gemacht werden. Und da braucht es neue Übersetzungen.
Ah, das ist ja spannend. Das heißt, es geht viel um Theater dann in dem Bereich.
Es geht vor allem Altgriechisch, glaube ich, geht es wirklich vor allem um Theater.
Mhm. Ach, sehr spannend. Und gibt es schon neue Übersetzungen? Haben Sie schon...
Ich habe noch keine gesehen.
Sehr interessant. Sie haben auch ein paar, also auch die Camille Loucher, Sie haben ein paar Sachen, die ich bei YouTube finden konnte, die ich alle in die Shownotes packe, spannende Interviews und Podien, fand ich. Und da haben Sie ein bisschen auch erzählt, wie Sie anfangen mit den literarischen Übersetzerinnen, die auszubilden, nämlich Sie fangen mit Lyrik an. Und wir hatten die letzten beiden Folgen so ein bisschen über Lyrik gesprochen, also mit Katja Lebedjewa aus Heidelberg und Soul Park. Und jetzt frage ich mich schon, also da wurde die Komplexität der Lyrik sehr klar. Und Sie haben gesagt, Sie fangen auch mit Anfängerinnen gerne mit Lyrik an. Mhm. Wieso denn das?
Naja, Lyrik, ein Gedicht ist so wie, also ich würde nicht mit irgendeinem Gedicht anfangen. Man muss schon ein bisschen auswählen. Aber oft sind Gedichte, einfach von der Form her, ist es eine in sich geschlossene Form. Es ist überschaubar, es ist verdichtet in allen Bereichen, findet man eigentlich diejenigen Aspekte in einem Gedicht auch wieder, die dann später in der Prosa wieder auftauchen. Ich glaube, ich könnte nicht in einer ersten Stunde, wo ich mit den Studierenden zusammenkomme, von einem Roman von 500 Seiten sprechen. Mhm. Die haben ihn nicht gelesen, sie werden ihn auch nicht lesen, weil das ist zu lang, da ist die Zeit nicht gegeben. Das sind so Projekte für später. Hingegen ein Gedicht kann man erstens vorlesen, man kann es abschreiben, man kann damit spielen, wirklich, also man kann es im Dialog lesen, man kann akzentuieren, man kann es mit einem Akzent lesen oder ohne Akzent lesen, man kann auf bestimmte Elemente sofort hinweisen, man kann Strukturen sichtbar machen, man kann Vokale hervorheben, man kann Konsonanten hervorheben, man kann Reime sofort identifizieren, man kann von einer Syntax sprechen, die vielleicht abweicht von einer Grundstruktur im Deutschen, man kann von Rhythmus sprechen, das muss nicht unbedingt ein regelmäßiges Metrum sein, man kann von einem Klang, von einem Ton sprechen, von einem individuellen Ton sprechen, den man hört oder nicht hört, und man kann sofort mit den Studierenden auf etwas hinweisen, was mir wichtig erscheint beim literarischen Übersetzen, das ist sowohl die Subjektivität, die Individualität des Textes, der Ton, der diesen Text ausmacht im Vergleich zu allen anderen Texten, und auf der anderen Seite den individuellen Zugang, den sie entwickeln müssen, um diesen Text selber wieder in einer anderen Sprache wiederzugeben. Also es ist diese Einzigartigkeit des Textes im Original und dann diese Einzigartigkeit, aber trotzdem Vielzahl der Stimmen, die möglich werden beim Übersetzen. Und die werden das sofort merken, wenn man sie dann arbeiten lässt, eine Zeile, werden sie sofort merken, ja, der andere, der 50 Zentimeter nebenan sitzt, wird eine andere Formulierung wählen, obwohl der Zeitpunkt der gleiche ist, die Sprache ist die gleiche, der Kontext ist eigentlich der gleiche. Und trotzdem hat man plötzlich diese Erfahrung, dass Literatur einzigartig ist und dass es nicht darum geht, eine beste, einzige, richtige Übersetzung zu gestalten, sondern eine in sich kohärente, individuelle Tonlage zu finden. Und ich glaube, das kann man mit Lyrik vielleicht besser als mit eben mit einem 500-seitigen Roman, wo man, na, ich meine, nach 10 Seiten weiß man schon nicht mehr, was auf der ersten Seite steht.
Ja, und wie ist das dann? Also ich fand ja interessant, dass Sie das Beispiel an Anna Blume von Kurt Schwitters gesagt haben. Also wenn man sich den Text mal anschaut, also ich meine, das haben Sie so als Beispiel, dass Sie damit arbeiten. Ich kann ja mal kurz ein bisschen reinlesen in das Gedicht, damit vielleicht klar ist, was es ist. O du Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist du? Die Leute sagen, du wärst. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich, Anna Blume. Rot liebe ich dir. Du, deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Also das zu übersetzen ist ja wirklich eine Wahnsinnsherausforderung. Wie geht man denn daran?
Naja, also Anna Blume habe ich nicht übersetzen lassen.
Achso, daran haben Sie es erzählt. Okay, dann habe ich das mal gedacht.
Das war jetzt nicht das Beispiel, das ich mitgebracht habe für eine erste Übung. Aber Anna Blume wurde tatsächlich im Jahr 2000 für die Weltausstellung in Hannover, wurde dieses Gedicht in über 150 Sprachen nachgedichtet, übersetzt. Da kann man sich darüber streiten, was das eine oder das andere ist. Daraus entstand eine Publikation und diese Publikation wurde den Staatsgästen, glaube ich, als Geschenk mitgegeben.
Ja.
Daraus entstand eine Publikation und in dieser Publikation, wenn man die öffnet, dann sieht man die Handschriften der Übersetzer, Faksimile. Und am Schluss der Publikation gibt es eine CD, Audioaufnahmen, wo man die Übersetzer hört. Da sind wir wieder bei dem.
Ja.
Mit Hintergrundgeräuschen, die Straße, das Klappern von irgendwelchen Geräten in der Küche, die Bar unten, wo ein Bier getrunken wird, oder ganz ruhig, oder irgendeine Musik im Hintergrund. Und die Übersetzer sagen ihre Übersetzung noch einmal auf Band.
Ja,
das ist wirklich, das ist eben genau das Beispiel, das zeigt, wie man mit Gedichten umgehen kann. Das sind keine treuen Übersetzungen. Teilweise sogar gerade das Gegenteil. Es sind Nachdichtungen, die aber dieses Spiel sichtbar machen, das man bei Anna Blume eben findet, mit diesen absolut wirren Zusammenstellungen, das ist eigentlich unübersetzbar. Vom Inhalt her ist es unübersetzbar, aber vom Prinzip, von diesem Sprachprinzip und von diesem Wortspiel her, das Wortspiel kann man übersetzen und das wird dann eben lustig, wenn man merkt, wie geht er vor, was stellt er um, was ist nicht mehr so, wie es die deutsche Sprache eigentlich kennt. Zum Beispiel eben bei Anna Blume die Preisfrage eben. Anna Blume hat ein Vogel, nicht einen Vogel, sondern sie hat ein Vogel. Jetzt, was macht man damit? In den verschiedenen Übersetzungen findet man ganz unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Die einen, die werden das dann korrigieren quasi. Sie hat einen Vogel, die spinnt. Mhm. Andere gehen dann aber, nehmen diese Unregelmäßigkeit auf und versuchen dann in der Zielsprache ebenfalls die Unregelmäßigkeit sichtbar zu machen und nicht das Regelmäßige, nicht den Sinn, sondern das, was in der Struktur leicht abweicht und die Abweichung sichtbar zu machen. Und das ist faszinierend. Und da kann man eben dann auch mit den Studierenden beim Lesen, kann man da darüber sprechen, also worauf achtet man? Man darf sich nicht zu schnell vom Sinn beeindrucken lassen. Ich habe das auch mal bei einem Übersetzungsvergleich von Madame Bovary von Flaubert ins Deutsche nachzeichnen können, in dem Sinne, wo es, da gibt es etwa 30 verschiedene deutsche Übersetzungen, obwohl das Ding doch eben recht lang ist, eben die 500 Seiten, die werden dann auch übersetzt. Eine der letzten, der jüngeren Übersetzungen, preisgekrönt von Elisabeth Edel, die als eine der einzigen auf Deutsch plötzlich sichtbar macht, worum es in diesem Text eben auch geht, wo die Formen eben auch wichtig sind. Es gibt eine Stelle, wo die Emma auf der Schwelle steht, nach draußen trifft das erste Mal ihren zukünftigen langweiligen Mann, den Bovary, den Charles Bovary. Sie holt dann ein Schirmchen mit einem Moiré. Das ist dieser schillernde Stoff.
Seidenstoff oder Chiffon.
Genau, und das wird in eigentlich allen Übersetzungen, außer bei der von Edel, wird das übersetzt mit eben die Seide, schillernde Seide und so weiter. Nur Edel lässt das Moiré drin, weil es gibt noch so ein Wort auch auf Deutsch, das genau diesen Stoff auch bezeichnet. Mhm. Jetzt ist es an und für sich, kann man sagen, es ist schon ein bisschen einfach, die hat einfach das Wort nicht übersetzt. Es geht ja aber nicht darum, sondern das sind die Mäuren, das sind die drei Schicksalsgöttinnen, die hier auf der Schwelle stehen und eigentlich das Schicksal dieser Emma dann vorzeichnen. Und das hat sie noch drin gelassen, das hört man auf Deutsch dann plötzlich auch wieder, was aber bei einem schimmernden Seidenstoff nicht mehr rekonstruierbar ist. Und das sind solche faszinierenden Elemente, die man eben beim genauen Lesen und vor allem dann auch beim genauen Vergleichen von Texten wiederfindet, wo man plötzlich merkt, der Übersetzer, die Übersetzerin versucht, ein Prinzip sichtbar zu machen, das weit über den Seidenstoff, sage ich mal, hinausgeht, sondern das Prinzip eben sichtbar macht.
Ja. Total schöne Beispiele. Ich wollte noch mal ganz kurz, weil Sie jetzt gerade meinten, also das ist dann keine treue Übersetzung und eigentlich sind diese Texte unübersetzbar. Das sind ja immer diese Schlagworte, da haben wir auch schon öfter jetzt hier im Podcast drüber gesprochen. Und irgendwie denke ich dann immer, also erstens ist diese Unübersetzbarkeit ja sowieso, das sagen immer alle, aber im Prinzip werden die Texte ja einfach übersetzt. Also sind sie ja nicht unübersetzbar, sondern sind übersetzbar. Und also das Treue, also wenn jetzt die Elisabeth Edel das so übersetzt, ist sie ja ihrem Autor treu. Ist sie ja sogar viel treuer ihrem Autor, als wenn man sagen würde, ja, sie bildet ganz genau das Wort für Seidenchiffon oder was weiß ich was ab, ne? Das ist eigentlich schön, finde ich, um klarzumachen, was Übersetzung ist, weil man immer wieder, es kommt nur immer wieder auf einen zu, dass immer wieder gesagt wird, eine treue Übersetzung ist ganz eng dran. Und eben, man kann in Anna Blume natürlich wörtlich übersetzen, bringt aber gar nichts, sondern man muss die ganze Konstruktion auf eine ganz andere Weise wiedergeben. Mhm. Ja, sehr schön. Aber mit welcher Lyrik kann man denn dann anfangen? Ist ja falsch verstanden hat. Mit was fangen Sie denn an?
Also ich habe zum Beispiel, einmal habe ich angefangen mit einem Gedicht von René Char. Das kann ich Ihnen auch mal vorlesen. Das tönt ganz einfach. Un oiseau. Un oiseau chante sur un fil. Cette vie simple, à fleur de terre, notre enfer s'en réjouit. Puis le vent commence à souffrir et les étoiles s'en avisent. Ô folle de parcourir tant de fatalité profonde.
Schön.
Es tönt eigentlich einfach, ist gar nicht so schwierig. Un oiseau chante sur un fil, voilà. Das Bild ist doch eigentlich klar. Das Bild ist aber überhaupt nicht klar, weil plötzlich merkt man, ja gut, auf Französisch ist es kein Problem. Un oiseau chante sur un fil. Aber was ist denn das für ein Fil?
Eine Leitung?
Eine Leitung? Es könnte eine Leitung sein, ein Draht sein. Fil ist natürlich auch, das ist ganz fein.
Ein Notenstrich?
Ein Strich, ja, irgendwie, das kann vieles sein. Und dann plötzlich, wenn man das mit den Studierenden macht, oder wir haben das mal eben gemacht, das ist eins von den Beispielen, das wir gemacht haben, haben wir angefangen, diese Szene zu zeichnen. Hm. Weil die dann plötzlich sagen, ja eben, wo sitzt da denn, der Vogel? Ist es denn eben ein Vogel? Oder ist es eben, ist vielleicht eine Note, oder? Das ist eine Partitur oder wo ist es denn? Und da kann man dann wirklich einfach eine Stunde lang oder eben also zwei Stunden lang kann man da ohne weiteres mit den paar Zeilen verbringen und man merkt dann plötzlich, dass es Binnenreime gibt, dass es Assonanzen gibt, dass es Vokale gibt, die sich wiederholen, dass es ähnliche Silben gibt, Dinge, die fast gleich klingen, aber doch nicht ganz so sind, wie man es eigentlich erwartet hat. Dann gibt es idiomatische Wendungen, die anklingen, aber nicht ganz zu Ende geführt werden und so weiter. Also da kann man wirklich unglaublich viel mit so einem ganz kurzen Text anfangen. Und eine der Übersetzerinnen oder Studentin, das war eben noch eine Studentin, die dazu mal dann in diesem Kurs war, das ist Lydia Dimitrov, die heute Übersetzerin ist, als Übersetzerin arbeitet in Deutschland. Das war 2011, das ist schon ganz lange her. Und die hat dann auf ihrem Blog, den habe ich nochmal angeschaut, 30. März 2011 hat sie einen Blog-Eintrag geschrieben, weil man doch im besten Falle an der Gastuniversität etwas ganz anderes macht als zu Hause, irgendwie neue Pfade schlägt und ausprobiert und versucht und scheitert und weitermacht und neu macht und anders macht. Das erste Produkt des Übersetzungsseminars bei Professor Irene Weber-Henking an der Universität de Lausanne, eine Übersetzung des Gedichts «Un oiseau» von René Char. Ein Vogel besingt auf einem Faden dieses einfache Leben ganz in Bodennähe, unsere Hölle frohlockt. Und der Wind beginnt zu leiden, die Sterne wissen darum, o ihr Irren zu durchlaufen, so schweres Verhängnis. Die hat Karriere gemacht. Und ich bin total stolz darauf.
Wie schön.
Nein, das sind solche Glücksmomente, die man dann auch hat, eben im Unterricht, wo man plötzlich sieht, wie Studierende sich einem Text nähern. Da hat man die Nähe dann wieder. Also eine Person kann sich einem Text nähern und da entsteht dann etwas Neues. Und wenn man dann plötzlich hört man einen Klang, plötzlich wird ein Ton hörbar, den man gesucht hat, den ich selber nicht nachvollziehen kann. Aber man kann ihn dann beim Lesen von diesen Arbeiten bei den Studentinnen, sieht man plötzlich, die kann das. Und dann geht's weiter. Aha. Und dann beginnt dann eben diese Arbeit, die dann nach diesem Spezialprogramm eigentlich beginnt, wo man dann versucht, diese Studentinnen weiter zu begleiten, kleinere Aufträge für die zu finden, die zu vermitteln, zu schauen, dass die dranbleiben. Weil man merkt, die kann das, die muss weiter.
Aha. Und das für Deutsch ist das ja jetzt relativ klar für Sie. Und wie ist denn das, wenn das Menschen in andere Sprachen übersetzen? Wie erkennt man das?
Also auf Französisch traue ich es mir auch zu.
Ja.
In anderen Sprachen weniger. Also muss ich ja, also Spanisch geht es noch ein bisschen, aber zum Beispiel Englisch kann ich es nicht abschätzen. Da brauche ich mehr, da brauche ich Unterstützung, aber wir arbeiten immer zusammen. Wir arbeiten immer mit Kolleginnen aus den anderen Sprach- und Literaturbereichen zusammen und wir tauschen uns aus.
Ja, vielleicht kommen wir nochmal zum Schluss. Jetzt haben wir so viel Spannendes schon gehört. Was ich noch interessant finde an der Schweiz, wir müssen ja ein bisschen was zur Schweiz noch erzählen, ist das Schweizerdeutsch eigentlich oder die Eigenarten. Also Schweizerdeutsch ist ja nochmal einmal etwas ganz Besonderes, was ich auch so gar nicht verstehe. Aber zum Beispiel solche Sachen wie, Sie haben gerade zu mir gesagt, das tönt gut.
Klingt, ja.
Ich würde sagen, das klingt. Und ich mache Übertitel im Theater und ich bin immer mit meiner Züricher Kollegin Dora Kapuster. Ja. Wir korrigieren uns immer hin und her und wenn es dann noch nach Wien geht, korrigieren wir weiter unsere Sprachen. Wie funktioniert das bei der Übersetzung, bei Schweizer Verlagen zum Beispiel? Welche Variante wählt man als Übersetzerin oder beherrscht man beides? Oder?
Ich kann nicht für die Übersetzerinnen sprechen. Aber ich glaube, es ist ganz klar, ich komme aus der Deutschschweiz. Ich habe viele Helvetismen, die benutze ich auch und die werden mir dann ab und zu bei einem deutschen Verlag auch wieder korrigiert. Das ist ganz klar. Ich glaube aber, im deutschsprachigen Raum gibt es eine gewisse Toleranz gegenüber eben Helvetismen, Austriazismen und wir Deutschschweizer sagen dann, wir sind auch sehr tolerant gegenüber den Teutonismen.
Ja.
Ich glaube, das gehört mit zum Spiel. Der deutsche Sprachraum ist im Vergleich zum Beispiel zum spanischen Sprachraum, wo ich immer noch das Gefühl habe, und auch der französische Sprachraum, die sind sehr ausgerichtet auf eine Norm, auf einen Standard. Das haben wir eigentlich im deutschsprachigen Raum ein bisschen weniger. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, es ist ein Reichtum für die Literatur und auch für das Übersetzen. Die Schweizer Verlage sind meiner Meinung nach auch im Bereich der Übersetzung toleranter Varianten gegenüber als die französischen Verlage. Es ändert sich ein bisschen, auch in Frankreich hat man gemerkt, dass es Leute gibt, die mit anderen französischen Varietäten Literatur machen.
Aus dem kanadischen Raum.
Kanadisch, genau. Aber auch die ganzen ehemaligen Kolonien.
Ja.
Dass man da eigentlich einen Reichtum zur Verfügung hat, wo man modulieren kann, wo man spielen kann, wo man neue Rhythmen hörbar machen kann.
Ja.
Und das, glaube ich, diese Entwicklung ist im Gange. Und ermöglicht auch bei den Übersetzern mehr. Manchmal, ja. Es gibt ein schönes Beispiel von Dürrenmatt aus seinem Theaterstück Romulus der Große. Da gibt es einen Dialog zwischen Romulus und einem Diener. Und der Romulus will das Frühstück und sagt, morgen essen bitte. Und der Diener sagt, Frühstück. Und der Romulus sagt dann, was in meinem Hause klassisches Latein ist, das bestimme ich. Und das geht zurück auf ein Gespräch zwischen einem Schauspieler und Dürrenmatt bei der Probe, wo der Schauspieler dem Dürrenmatt sagt, nein, man sagt ihm nicht morgen essen. Das kann, also das den Morgen, also aus der Deutschschweiz, den kannst du bei dir machen, aber wir sagen Frühstück. Und dann hat Dürrenmatt das eingebaut in den Dialog. Und das funktioniert.
Schön.
Ja. Das stört nicht.
Nee, das stört überhaupt nicht. Das ist eher bereichernd, finde ich auch.
Ja, genau.
Absolut. Dann brauchen wir jetzt noch für unsere Zuhörerinnen auch was Schönes, weil wir brauchen immer Tipps, was wir denn nun lesen sollen, zum Beispiel an Schweizer Literatur.
Wilhelm Tell in Malila.
Ah.
Von Annette Hug. Das Buch wurde 2016 im Verlag Das Wunderhorn in Heidelberg publiziert, wurde ein paar Jahre später von Camille Lucher ins Französische übersetzt. Und es ist die Geschichte von José Rizal, einem Freiheitskämpfer, Augenarzt und Schriftsteller von den Philippinen, der in Deutschland bei einem Augenarzt eben ein Praktikum macht und dort angefragt wird von seinem Bruder, der zu Hause in den Philippinen geblieben ist. Er soll etwas tun, um die Befreiung der Filipinos vom spanischen Kolonialherrn zu ermöglichen. Und was macht Rizal? Er nimmt den Wilhelm Tell von Schiller und übersetzt ihn ins Tagalog. Und das ist die Geschichte von diesem José Rizal, übertragen, neu geschrieben von Annette Hug. Und das ist eine wunderbare Geschichte, die wirklich auf mehrfachen Stufen vom Übersetzen spricht, eben vor diesem Hintergrund von Wilhelm Tell.
Oh, danke schön. Das ist ja ein toller Tipp. Den schreiben wir euch in die Shownotes. Dann könnt ihr alle ein bisschen euch in die Schweiz einlesen. Ja, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen mehr über literarisches Übersetzen, über Lyrik übersetzen und auch über die Schweiz.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, na dann. Tschüss, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Das war über Übersetzen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn es euch gefallen hat, dann liked uns gern bei euren Podcatchern, empfehlt uns weiter, sprecht mit euren Freundinnen drüber und unterstützt uns mit Steady oder direkt auf unserer Website. Das haben auch schon einige gemacht und vielen, vielen Dank dafür. Ich finde es auch immer total süß, diese kleinen Kommentare bei den Überweisungen. Das erwärmt mein Herz, würde ich sagen. Und das ganze Team, also Lucia Bontier, die beste Produktionsassistentin und Kommunikationsstrategin, Corinna Wolfsteiner, unsere super Tonmeisterin, Katja Varonova, unsere tolle Produktionsleiterin und ich, wir bedanken uns an dieser Stelle sehr für eure Unterstützung. Ja, und es ist auch ein bisschen nötig, weil jetzt ist es so, wir machen immer weiter, wenn wir genug zusammen haben. Also, wie gesagt, unterstützt uns, schreibt uns aber auch total gerne, welche Sprachen, welche Themen euch noch interessieren. Und immer wenn wir können, machen wir weiter. Und eins ist uns aufgefallen, wir sind ja wahnsinnig viele Hörerinnen und ein ganz großer Anteil kommt auch über die Moodle-Plattformen der Universitäten. Also, liebe Lehrkräfte, das finde ich richtig toll, dass ihr uns nutzt und auch ihr Studierenden, dass ihr uns hört. Ich finde es richtig toll. Und wenn wir euch was wert sind, ja, unterstützt uns und dann können wir auch weiter über eure wissenschaftlichen Themen reden, weil das ist mir auch ein besonderes Anliegen, dass es so bleibt, dass wir mit Übersetzerinnen reden können und aber auch mit Wissenschaftlerinnen. Ich finde, das ist irgendwie eine total schöne Kombi. Ja, in diesem Sinne hoffen wir mal, dass wir es weiter schaffen und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und verspreche euch, wir tun auch alles, damit es weitergehen kann. Tschüss, vielen Dank.
Wij willen vertalen. Wij willen tolken. Hun spreidingsmiddel is in de zin.
En por supuesto, hablar de la traducción.
Переводить, переводчица, переводчик, переводчик.
Мы будем говорить,
мы будем говорить.
Ты переводчица?